Ich begrüße ganz herzlich die Gäste hier im Studio, Judith und André. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo zusammen.
Ihr kommt vom Team der Chathalle und die Chathalle öffnet jetzt bald wieder die Pforten für das öffentlich, für die Öffentlichkeit, für das Kunstpublikum nach fast 2 Jahren Pause. Wie sieht's aus in der Halle gerade?
Also wir haben vergangene Woche den Schlüssel bekommen für die GWG und waren jetzt die letzten Tage ziemlich damit beschäftigt, wieder einzuräumen. Also unsere Technik, unsere Ausrüstung und einfach das auch ein bisschen wieder so herzurichten, damit man einfach auch wieder eine Ausstellung machen kann. Weil das war ja so, also für die Flüchtlingsunterbringung wurde eben Boden reinverlegt und auch Rigipswände und das sieht einfach nicht besonders schön aus. Man muss da jetzt ein bisschen Kosmetik betreiben, dass man wieder was machen kann.
Was hat sich alles sonst noch verändert? Also der Boden wird nicht mehr rausgemacht, aber oder?
Ja, das steht alles noch offen. Also die Halle wurde natürlich insofern schon aufgewertet, weil eben eine Heizung reingebaut wurde. Wie gesagt, in Boden reingemacht wurde, Elektrik verlegt wurde, solche Sachen. Aber das wird sich jetzt zeigen, ob man das eben wieder zurückbaut oder bleibt. Das steht noch offen.
Euer erster Eindruck? Besser oder komischer?
Es gibt vieles, das besser ist, aber die Halle hat natürlich ihren Fabrikcharme etwas verloren. Gerade wenn die Fliesen an der einen Wand mit durch Rigips bedeckt sind und mit dem schönen, eigentlich alten Steinboden, das hat ja an Charme verloren, auch wenn es sicherlich positive Seiten gibt.
Die Fliesen sind alle weg?
Auf der hinteren Wand, ja, ist Rigips.
Und ihr habt weniger Fläche jetzt zur Verfügung?
Genau, also die Situation sieht einfach so aus, dass das Landratsamt ja im Oktober, November 2015 eben eine Unterbringung brauchte für Geflüchtete und dementsprechend dann die Halle eben, wir uns auch bereit erklärt haben, die Halle eben, dass die Halle eben ans Landratsamt vermietet wird, diese dementsprechend aufwerten können. Letztendlich waren die Flüchtlinge nur, ich sag jetzt mal, gutes halbes, dreiviertel Jahr drin, also seit August vergangenen Jahres sind die ausgezogen in Einzelunterkünfte. Seitdem steht die Halle auch leer. Das Landratsamt will eben aber für mögliche Flüchtlingsströme die Halle noch vorhalten und das wird auch noch bis auf jeden Fall Ende des Jahres so sein. Dementsprechend hat das Landratsamt momentan auch noch einen Teil, also den früheren Eingang, wo eben Sachen gelagert werden, Trennwände etc., solche Dinge. Wir haben den Mittelteil und den dritten Teil hat der DITIB-Moscheeverein, also der Tübinger DITIB-Moscheeverein, die eben eine dringende Alternative brauchen, weil ihre Gebetsräume beim türkischen Verein einfach zu klein sind.
Wie liefen da die Verhandlungen? Wurdet ihr da gefragt als ehemaliger Hauptmieter oder waren das vollendete Tatsachen?
Also die Kommunikation lässt schon zu wünschen übrig. Teilweise jedenfalls haben wir so den Eindruck, so kommt es ein bisschen bei uns an. Es war einfach so, dass Herr Palmer das eben da eine Alternative gesehen hat, um den DITIB-Moscheeverein unterzubringen und uns es dann so mitgeteilt hat. Also es war jetzt keine Verhandlung oder Absprache in dem Sinn. Für uns war insofern entscheidend, dass wir eben auch einen Hallenteil zurückkriegen oder auch wieder rein können und auch dementsprechend wieder Programm und Veranstaltung machen können.
Und dann ist man da eher diplomatisch kompromissbereit auch. Und
ja, wir sehen das ja jetzt auch nicht als unser, vorrangiges Recht, aber natürlich sind wir der ursprüngliche Mieter, das ist schon klar. Also insofern, und so war auch mehr oder weniger die Absprache, dass sobald die Chathalle nicht mehr als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden soll oder muss, dass dann natürlich dementsprechend der Verein auch wieder Veranstaltungen machen kann und eben rein kann.
Und das jetzt stand jetzt ein Jahr leer fast?
Ja, Ende August vergangenen Jahres sind alle ausgezogen und seitdem steht es leer. Wie gesagt, es steht halt eben dieser potenzielle Bedarf im Raum. Da natürlich auch eine gewisse Bürokratie dahinter steckt. Wir uns auch zwischendurch immer bemüht haben, um wieder reinzukommen oder um die Situation zu klären. Also wann wir wieder einziehen können oder Teil einziehen oder einfach auch unser Equipment wieder einräumen können, weil das in der Zwischenzeit eben in einem feuchten Keller gelagert werden musste und dort auch Schaden genommen hat. Also kurzum, diese Schlüsselübergabe und diese vorläufige Rückkehr jetzt ab vergangene Woche war für uns einfach ein wichtiger Schritt und auch irgendwo von dem her bedeutsam, dass jetzt wieder losgehen kann.
Und der Blick zurück, der ist dann auch kürzer als der Blick nach vorne, aber ihr wart ja trotzdem nicht untätig jetzt in der Zeit, ne? Also ihr habt ja eigene Infrastruktur, eigenes Equipment und ihr wart ja auch mit den Wohnenden quasi aktiv. Was habt ihr alles gemacht in der Zeit, wo ihr die Halle jetzt nicht als Ausstellungsraum zur Verfügung hattet?
Ja, der Schetthallenverein hat sich bemüht, mit seinem Residency-Programm die Geflüchteten, die in der Halle wohnen, künstlerisch einzubinden. Und da gab es verschiedene Projekte. Das bekannteste ist wahrscheinlich diese partizipative Fotoausstellung, die in der Kulturhalle letzten Jahres war und mit einem in Workshops mit in Begleitung eines professionellen Fotografen und auch Übersetzern wurde geübt, wie man mit einer Spiegelreflexkamera Fotos macht und die dann auch ausgestellt wurden. Genau, da gab es ziemlich interessante Bilder und noch eine Tagesreportage von allen Teilnehmenden. Genau. Und es gab noch ein Instrumentenbau- und Band-Workshop-Projekt zusammen mit dem Epple-Haus. Das taucht auch wieder dann nachher im neuen Programm auf.
Und das Interessante an dem Fotoprojekt war einfach auch und an der Ausstellung dann, dass natürlich Leute aus ganz unterschiedlichen Kulturen einfach ihre neue Umgebung, ihren neuen Wohnort, also Tübingen, wahrgenommen haben und dann natürlich auch ganz andere Fotos, Bilder einfach bei rausgekommen sind, als wenn jetzt eben ein Tübinger oder ein Europäer eben Tübingen besuchen würde und hier seine ersten Eindrücke eben wiedergeben sollte oder müsste.
Was passiert mit den Bildern eigentlich? Sind die in eurem Archiv jetzt oder?
Also die Bilder, die ausgestellt waren, wurden den jeweiligen Fotografinnen und Fotografinnen gegeben, die sich auch teilweise sehr, sehr gefreut haben über und stolz waren natürlich über ein großes Bild, das auch ausgestellt worden ist.
Gibt es da ein direktes Andenken? Was hat es so insgesamt mit euch persönlich, aber auch als Gruppe gemacht, so eine Weile auch ja, zur Untätigkeit zu verdammt gewesen zu sein oder eben Alternativen zu suchen?
Es war eine andere Art der Arbeit, also dass man diese Planungssicherheit und diese Raumsicherheit nicht mehr hatte. Und da gab es auch schöne Ausstellungen in der Kulturhalle, die wir gemacht haben, aber es von den Strukturen her einfach ganz, ganz anders. Man konnte auch jetzt keine großen Sachen machen und auch das Generate im letzten Jahr konnte natürlich nicht in der Schetthalle so stattfinden und man musste immer ausweichen. Das ist schon anders, ja.
Naja, und muss vielleicht auch noch dazu sagen, wir wollen einfach Veranstaltungen machen, also Kulturprogramm, Inhalt produzieren, organisieren und weniger mit den einzelnen bürokratischen Institutionen verhandeln. Was dazugehört, was auch lehrreich sein kann, klar, aber das natürlich sehr viel Zeit und Energie frisst und also allein diese Raumproblematik und das wird allen Kulturschaffenden hier in Tübingen bekannt sein, dass es eben Räume für Kultur zu finden ist nicht so leicht und wenn man dann seinen eigentlich angestammten Raum verliert und sozusagen immer Ersatz suchen muss, dann ist es dann teilweise schon eine recht schwere Situation. Hat ja auch immer was mit Finanzen zu tun, ja, man muss immer auch irgendwo mit einberechnen, dass man dementsprechend auch Geld dahinter bringen muss.
Wie hat sich das ausgewirkt auf eure Gruppendynamik auch? Sind dadurch Leute dazugekommen oder abgesprungen?
Die Arbeit in der Chathalle war anders. Man war mehr zusammen. Man hatte einen Raum, in dem man sich getroffen hat und Sachen besprochen hat. Und ich habe jetzt gemerkt, seitdem wir den Schlüssel haben, passiert es auch wieder. Es wird sich getroffen und Sachen besprochen. Und in der letzten Zeit ohne einen festen Raum war das vereinzelter und aufgesplitterter.
Ja, also natürlich findet man auch irgendwie neue Betätigungsfelder oder sucht sich natürlich irgendwie andere Nischen, also wie jetzt beispielsweise auch ein Siebdruckprojekt mit der Rudolf-Lesky-Schule gemacht haben, was vielleicht so auch stattgefunden hätte, aber man fokussiert sich vielleicht mehr auf Alternativen. Aber also ich würde sagen, der harte Kern ist schon dabei geblieben, aber eben muss mit der Motivation hat man dann doch oft zu kämpfen.
Wie sind denn die Strukturen insgesamt? Ihr seid ein Verein, Schettal ein Verein, aber auch eine offene Plattform ohne Vereinsmitgliedschaft kann man auch mitmachen?
Auf jeden Fall. Wir haben einen Vorstand mit fünf Leuten und dann um diesen Vorstand gibt es noch ein paar aktive Mitglieder, die sich regelmäßig engagieren. Es wird versucht, dass die Hierarchie relativ flach zu halten. Also jeder darf sich in allen Bereichen einbringen und Sachen werden diskutiert. Aber alle Interessierten sind herzlich willkommen, mitzuhelfen, sich das anzuschauen.
Wie kann man da? Wann kann man wo hinkommen? Wie erreicht man euch am besten? Jetzt gibt's wieder die Chathalle.
Man erreicht uns über Facebook auf jeden Fall, über die Webseite und dann bei den Veranstaltungen, um die es nachher noch gehen wird. Ja.
Genau, die stehen ja jetzt bald an.
Und, wir tragen das Wort Forum ja auch im Verein. Also wir begreifen uns einfach auch als Forum, das jetzt nicht nur Ausstellungen in einem klassischeren Sinne machen will, sondern eben auch immer auch einen Bereich anbieten will, wo noch Möglichkeit für Diskussion gegeben wird und Diskussion angeregt wird oder man natürlich aber auch ganz profan bei einem Beamer einfach zusammensitzen kann und auch, ich sage jetzt mal, die Art der Kunst jetzt auch nicht hundertprozentig festgelegt ist. Also ob das jetzt bildende Kunst oder Musik oder elektronische Kunst, das ist relativ variabel auch bei uns.
Wie seid ihr selber denn dazugekommen? Wie war euer Weg zur Chathalle?
Ich habe das über Bekannte kennengelernt und bin dann beim Generate Festival 2015 mit einem Praktikum eingestiegen und dann seither aktives Mitglied.
Ich bin über die Hanna, eine Freundin von mir, aufmerksam geworden. Die hat ein Praktikum gemacht. Ich kannte die Chathalle auch schon davor, aber das ist auch, glaube ich, ein generelles Problem von uns, dass trotz der Innenstadtnähe so der Bekanntheitsgrad ein bisschen zu wünschen übrig lässt, was natürlich auch unsere Aufgabe ist, dann noch dran zu arbeiten, aber ich es eigentlich von Anfang an irgendwie einen faszinierenden, interessanten Bereich oder Raum fand, um Kunst irgendwie auszustellen, wahrzunehmen und auch irgendwie, wie gesagt, sich aufzuhalten.
Was mich am Anfang vor allem beim Generate 2015 gepackt hat, war das Konzept, dass man Kunst auch in einem lockeren Rahmen präsentieren kann und mit einem Bier in der Hand sich unterhalten kann, ohne starre Strukturen, die es in anderen Einrichtungen gibt.
Was sind denn so eure künstlerischen Vorlieben? Passt es dann so auch in diese Richtung zeitgenössische, elektronische oder Medienkunst?
Also ich habe durchaus auch eine Vorliebe für mehr klassische Formen, also sprich Malerei, Zeichnung. Das ist eben aber aufgeteilt bei uns im Verein. Also es gibt eben auch diesen großen Bereich elektronische Kunst, den ich im Übrigen auch interessant finde, aber ich dann sozusagen eher zu ein bisschen der Fraktion gehöre, die auch, wie gesagt, eher klassische Formen dann mal sehen will oder guckt, dass man das auch ausstellt.
Wie ist es bei dir?
Ich mag das Performance-Programm, ja. Das Audiovisuelle, das spricht mich an.
Wenn dann auch richtig Action passiert?
Ja, am besten laut und viel.
Und das war ja beim Generate Festival immer das Besondere, da waren alle Künstler auch anwesend, aber
die meisten, ja, genau.
Viele. Aber auch sonst ist es ja bei den Ausstellungen in der Chathalle eigentlich die Nähe zu den Kunstschaffenden und der Austausch war immer nochmal ein wesentlicher Punkt, oder?
Absolut. Also wie gesagt, beim Generate, dadurch, dass es auch ein Festival war, war das natürlich auch möglich, dass über dieses Wochenende die Künstler auch mehr oder weniger jederzeit da waren. Bei Ausstellungen, die wir über mehrere Wochen anbieten, gucken wir natürlich schon, dass bei der Vernissage der Künstler da ist. Es ja oft auch junge Leute sind, beziehungsweise einfach uns ist wichtig, in dem Kontext eben dieses Forum zu bieten und mal auch mit dem Künstler was heißt in Kontakt treten kann, aber das eben nicht so, der Künstler nicht auf irgendeinem Podest steht oder so.
Ja, es wird versucht, diese Trennung zwischen Kunstschaffenden und Publikum ein bisschen zu lockern und aufzulösen.
Und wie seht ihr das? Gelingt das immer auch oder fällt es dem Publikum manchmal sogar auch schwer, sich auf dieselbe Stufe oder auf Augenhöhe mit dem Künstler zu begeben? Was habt ihr da für Erlebnisse dann auch schon gehabt?
Ja, ich meine, also ich weiß nicht, ob man sich immer pauschal auf Augenhöhe begeben muss oder kann, aber ich glaube, mit einem Künstler, die Möglichkeit, mit einem Künstler in Kontakt zu treten, eröffnet einfach die Situation, dass es eben nicht praktisch entgrenzt als Kunstwerk irgendwie an der Wand hängt oder im Raum steht oder irgendwie performt wird, sondern man hat irgendwie auch noch eine Person dazu und kann die tatsächlich auch ansprechen, also irgendwo auch das Niederschwellige. Und dazu muss man bereit sein oder das Interesse muss man natürlich aufbringen. Ich glaube, wenn man häufiger zu uns kommt, sinkt diese Schwelle aber automatisch, also weil man einfach merkt, dass das alles sehr entspannt zugeht und dass da auch irgendwie keine Allüren herrschen oder so.
Was macht ihr, wenn ihr nicht Chathallen-Vereinsarbeit leistet?
Ich habe gerade meinen Bachelor abgeschlossen, Literaturwissenschaften und Französisch und bin auf der Suche nach dem geeigneten Masterstudiengang.
Und schon eine Idee?
Ja, es wird wahrscheinlich Bremen oder Berlin, aber ich werde Tübingen dann wohl verlassen im Oktober, ja.
Ich habe Kunstgeschichte studiert und Jura und bin Journalist, also habe im Journalismusbereich gearbeitet und ja, momentan widme ich sehr viel Zeit der Chathalle, dem Wiedereinzug sozusagen.
Die Chathalle, Kulturraum in Tübingen beim Schlachthaus. Und da geht es am Freitag, dem 7.7. mit der nächsten Ausstellung los. Auf Kosten heißt sie und zu sehen sein werden Landschaftsgemälde. Wie kam es dazu und was ist das Konzept dieser Ausstellung?
Also es gibt ein neues Ausstellungsformat, ganz im Allgemeinen. Und das ist jetzt die erste Ausstellung. Es wird versucht, vor allem junge Künstlerinnen und Künstler da anzusprechen, die teilweise auch einfach noch nicht so viele Sachen haben. Also es gibt einen kleinen Raum für Kunst. Es wird Wert darauf gelegt in Zukunft, dass das Leute aus der Region sind oder aus den Partnerstädten wie Aix-en-Provence oder Durham. Natürlich soll es einen Raum bieten für unsere Mitglieder, die ausstellen möchten. Und beispielsweise werden später dann auch die Ergebnisse des Instrumentenbau- und Bandworkshops gezeigt, die die Chathalle mit Geflüchteten durchgeführt hat. Und dann wird es auch eine Jam-Session geben mit diesen Instrumenten.
Dieses Konzept Raum für junge Kunst heißt ja noch ein bisschen anders. Raum tief 3, ein tiefer gestelltes 3 hinter dem Raum. Erklärt mal kurz.
Raum tief 3. Es soll zum einen rübergebracht werden, dass es es sind jeweils kleine Ausstellungen. Zum anderen natürlich auch auf unsere Raumproblematik anspielen, weil wir einen kleineren Raum in der Chathalle haben und nicht die ganze Halle.
Quasi gedrittelt, ja.
Gedrittelt, ja, tatsächlich.
Die Mitte.
Die Mitte.
Für alle Besucher am kommenden Freitag. Ja, auch irgendwo die Zwischenlösung natürlich. Also das, was ich vorhin schon erzählt habe, natürlich sind wir jetzt irgendwie wie so ein bisschen wieder eingezogen oder haben unser Equipment reingeräumt. Aber letztendlich ist natürlich auch wieder nur eine Zwischenlösung. Also es bleibt letztendlich offen, ob und wenn ja, wann das Landratsamt es vollständig an die Stadt zurückgibt, die Halle. Angedacht ist Ende des Jahres, aber sicher, hundertprozentig ist da nur nichts.
Und diese Ausstellungsreihe soll jetzt regelmäßig mit lokalen oder regionalen oder auch ja, partnerschaftlich Tübingen verbundenen Künstlern laufen. Milena Sebastian ist die erste. Auf Kosten heißt die Ausstellung.
Die Milena kenne ich aus Tübingen, die studiert momentan in Leipzig und wir hatten eigentlich immer schon mal gesagt, dass wir irgendwas zusammen machen wollen, einfach eine Ausstellung machen. Und bei ihr war eben jetzt das Gute, dass sie die Werke eben verfügbar waren, also wir eben sie auch ausstellen können und es auch so gesehen eben spontan bis kommenden Freitag auch hinkriegen, da was zu machen, weil es recht klein und überschaubar und so war das alles logistisch möglich. Und so an sich finde ich ihre Sachen einfach recht spannend, weil es, wie du schon gesagt hast, also sind Landschaftsbilder und Landschaftsbilder natürlich erstmal so den, also was vielleicht primär Ästhetisches einfach darstellen und zeigen sollen. Es aber für die Leute, die in diesen Landschaften oder in diesen Räumen praktisch leben, auch oft einen Existenzraum darstellt. Und genau darum geht es im Grunde bei Auf Kosten, weil sie dann eben anhand von Reportagen oder Filmstills aus Reportagen eben Bilder eben zu beispielsweise Baumwollanbau angefertigt hat, wo schon die Bauern eben mit einem großen Pestizidaufwand sich überhaupt die Ernte sichern müssen und es natürlich bei der Weiterverarbeitung, also Färbung, auch wieder ein hoher Chemieaufwand geschieht und dann natürlich so diese Kluft einfach dargestellt wird, dass du einerseits dieses ästhetische oder schöne Landschaftsbild hast, andererseits dahinter aber natürlich eine mehr als prekäre Situation für die Menschen dort vor Ort steht oder ist. Dieses Baumwollbeispiel sicher auch vielen eher bekannt sein wird, aber sie dann auch mit unbekannteren Situationen sich beschäftigt hat, unter anderem mit Zapfenpflückern in Georgien, die dort eben in 50 bis 60 Meter Höhe auf Nordmantan eben die Samen für diese Nordmantan pflücken, damit die dann in Deutschland in der Baumschule gezogen werden können. Und dass dort eben ein lebensgefährlicher Job ist. Also sie sich dann zwar ganz oben sichern in 60 Metern Höhe, aber bis dorthin eben frei hochklettern. Und je nachdem, diese Sicherung natürlich auch nicht hundertprozentig sein kann. Also wir sitzen halt an Heiligabend vor dem Tannenbaum und die Pflücker riskieren dort ihr Leben.
Also Landschaftsbild nicht nur als ästhetisches Erlebnis, sondern auch als Beitrag, um zum Nachdenken anzuregen.
Genau, es ist ja auch so eine Umarbeitung natürlich stattfindet. Also wie gesagt, es aus Reportagen, also Filmreportagen praktisch der Ansatz war und man dort natürlich Ton und Bild einfach die Geschichte irgendwo natürlich untrennbar verknüpft hat und sieht es natürlich durch ein gemaltes Bild und den Hintergrund, der aber natürlich doch dazu gedacht werden kann oder muss, sich natürlich irgendwie so medial wieder auftrennt und es irgendwo interessant macht.
Wie kann man sich den dann dazu denken, welche Hilfsmittel hat man außer dem Bild?
Also es wird auf jeden Fall eine Einführung geben und dann hat sie eben auch eine Soundcollage, eine halbstündige Soundcollage angefertigt, die dann auch den Besuchern bereitgestellt wird, also via Kopfhörer und der Besucher sieht dort eben dann nochmal auch einen Eindruck oder einen Ansatz gewinnen kann anhand verschiedener Texte eben, wie diese Situation der einzelnen Leute dort ist einfach.
Hast du mit Milena darüber gesprochen, auch in was Momenten oder warum sie genau die Reportagen auch ausgewählt hat? Waren das so irgendwelche Initiationsmomente dann auch?
Also ich weiß, dass sie einen starken Bezug zu Indien hat. Sie war ein Jahr lang in Indien und hat sich dort auch glaube zwar in einer Schule oder in einer Art Waisenhaus, also auch dort vor Ort eben mit der Situation von Kindern oder ich sag jetzt mal Verlassenen irgendwo beschäftigt, ja, also die eher am Rand der Gesellschaft stehen und insofern daher kommt sicher ihr sozialer Bezug und auch ihr Bezug zu Indien und die anderen Themenbereiche, also gerade so diese Zapfenpflücker in Georgien. Ich glaube, darauf ist sie im Laufe der Recherche einfach gestoßen.
Und wie war die Technik dann und die Auswahl, wenn du eine dreiviertelstündige Reportage hast? Wie viele hunderttausend Millionen Bilder sind das? Und welches sucht man sich dann da raus? Welches Still?
Ja, wie gesagt, also es geht natürlich grundsätzlich um den Ansatz, dass man durchaus eine Landschaft sieht, oder also ob das jetzt ein Baumwollfeld oder eben diese Wälder in Georgien sind, die an sich schon mal einen ästhetischen Wert haben oder das natürlich irgendwie einfach schön anzuschauen ist, um es jetzt mal einfach zu sagen. Und man daran ja auch nicht erkennen kann, was dort vonstatten geht, also sprich, ob sich der Kleinbauer jetzt eben hoch verschuldet, um dort Unmengen an Pestiziden auszubringen, die ihn dann auch noch gesundheitlich schädigen. Also für diesen Kleinbauern hat es natürlich nicht diese Ästhetik oder ist es natürlich nicht so schön. Und das war halt dieser Ansatz, dann ein schönes oder ästhetisch interessantes Bild einfach rauszunehmen, indem diese Kluft zu diesem Existenzraum für diesen Mann halt nicht direkt ersichtlich wird.
Dass eben immer noch ein Preis mehr gezahlt werden muss, sozusagen.
Genau.
Auf Kosten, also es ist immer noch mal ein Opfer, das quasi mitschwingt dann?
Ja, und ist ja auch, würde ich jetzt behaupten, ist ja nicht unberechtigt, also Ästhetik, oder man freut sich, dass man ein cooles T-Shirt hat oder an Weihnachten eben vor dem Tannenbaum zu sitzen, man freut sich da ja, also das ist ja durchaus legitim, nur dazu denken sie, oder es halt eben verschiedene Ebenen hat, ob jetzt dieses Landschaftsbild oder eben andere Produkte, muss ich halt darüber Gedanken machen sollte, dass da noch was anderes dahinter steht.
Und Ausschnitte aus diesen Reportagen, die den Bildern zugrunde liegen, gibt es quasi zu hören bei der Ausstellung, bei der Eröffnung, aber auch hier jetzt schon mal ein kleiner Ausschnitt.
Es gibt so viele Besitzer, Zwischenhändler und Subunternehmer. Sie bringen den Kindern bei, sobald jemand Fremdes in die Minen kommt, sagt ihnen auf keinen Fall Namen. Lauft lieber weg.
Pestizide und Baumwollanbau, das gehört für mich einfach zusammen. Wir setzen viele Pestizide ein, aber Monocrotophos ist nicht gefährlich. Da brauche ich mich nicht vor zu schützen. Zybermetrin und Endosulfan, die sind gefährlich.
Die Soundcollage für die Ausstellung Auf Kosten von Milena Sebastian. Die Vernissage ist am Freitag, dem 7. Juli um 20 Uhr in der Schetthalle. André, du wirst die Begrüßung übernehmen, und drumherum gibt es noch Musik von DJ Elevator.
Genau, also wir hoffen, dass trotz Stadtfest an dem Wochenende ein bisschen Alternativpublikum kommt, ja, die nicht so große Lust auf Stadtfest haben oder einfach Freunde der Schetthalle sind. Und wie gesagt, es war jetzt natürlich alles ein bisschen kurzfristig mit einer heißen Nadel gestrickt, aber wir wollten dementsprechend dann auf jeden Fall damit rauskommen und konnten, glaube ich, auch einen ganz netten Start jetzt irgendwie organisieren. DJ Elevator wird einfach so ein bisschen Easy Listening auflegen, aber durchaus mit ein paar Dissonanzen, die dem Ausstellungsthema angemessen und angebracht sind einfach.
Und das ist quasi der Startschuss für jetzt regelmäßige Öffnungszeiten. Zum einen ist die Ausstellung ja auch dann bis August zu sehen an festen Tagen.
Genau, dienstags, donnerstags und samstags ist es von 19 bis 24 Uhr zu sehen.
Also abendlicher Kunstbetrieb, man muss nicht irgendwie diese Mittagsschiene machen, wie die anderen Museen?
Wir haben eben dann direkt samstags auch einen Vortrag noch zu Documenta 14. Für die Zuhörer, die Documenta nicht kennen, ist eben die größte deutsche Kunstschau, findet alle 5 Jahre statt und findet dieses Jahr eben zum 14. ist die 14. Auflage, und dem wollten wir einfach auch so ein bisschen Rechnung tragen und haben dann Experten, den Dr. Ralf Michael Fischer einfach gewinnen können, der uns am Samstag dann dementsprechend darüber was erzählt.
Genau, es gibt einen Vortrag über die Geschichte der Documenta mit Filmausschnitten und auch Ausblicke auf die derzeitige Documenta in Kassel und in Athen. Danach ist Zeit für Diskussion, für Fragen. Das wird ungefähr 2 Stunden gehen. Dann gibt es eine Pause und danach wird noch ein Dokumentationsfilm gezeigt über die Documenta 5. Das war dann 1972, glaube ich. Genau. Dazu gibt es ein paar einführende Worte und danach immer noch Zeit für Gespräch.
Documenta, wart ihr schon dort? Wie ist euer Blick da drauf?
Also ich war jetzt bei Documenta 14, dieses Jahr war ich nicht oder noch nicht. Ich war vor 5 Jahren da. Also klar muss man sich ein Stück weit für zeitgenössische Kunst interessieren. Das ist irgendwo schon Grundvoraussetzung. Aber man hat durchaus interessant, es gibt viele interessante Sachen zu sehen. Das, im Grunde wird der Halb Kassel mit Ausstellungen bespielt, also sowohl in den Räumen, also im Fridericianum, aber auch in der Karlsauer, also auch Open Air, wo dann viele Skulpturen einfach zu sehen sind. Und ich denke, sowohl für den Einstieg, wenn man sich ein bisschen informiert, ist es sowohl für den Einstieg, aber auch für den Kenner einfach ein bereicherndes und interessantes Erlebnis, dass man da nicht alles versteht oder nicht vor jedem Werk steht und denkt so, aha, das und das bedeutet das oder darauf will das hinaus, das ist auch klar.
Wo hat der Vortrag einen bestimmten Fokus? Wird der so einen Überblick liefern oder wisst ihr da schon, worum es genau gehen wird?
Ja, wie ich bereits erwähnt habe, es geht um die Geschichte der Documenta mit Filmausschnitten als auch aktuelle Ausblicke.
Documenta 14 am Samstag, dem 8. Juli ab 19 Uhr. Vortrag von Dr. Ralf Michael Fischer. Und dann geht es aber auch regelmäßig weiter. Nicht nur normale Ausstellungsöffnungszeiten, sondern die Schetthalle hat auch einen Barabend.
Genau, jeden Dienstagabend ab 19 Uhr sind wir offen. Zum einen für die Ausstellung, zum anderen mit Bar. Also man darf einfach gerne so vorbeikommen. Und eine Besonderheit an diesem Dienstag ist, dass es noch eine offene Siebdruckwerkstatt gibt. Zwar unsere Mitglieder sind da sehr engagiert, haben sich auch eine eigene Siebdruckmaschine gebaut. Also Siebdruck ist ein Druckverfahren, bei dem die Farbe durch ein sehr feinmaschiges Sieb gestrichen gedruckt wird. Und das ist ein relativ flexibles Druckverfahren. Und es soll offen sein für alle, also für diejenigen, die kein Vorwissen haben und einfach mal schauen wollen, wie wird so ein Sieb beschichtet, wie wird es belichtet, wie kommt das dann auf einen Stoff. Aber auch für diejenigen, die Vorwissen haben, aber denen das Equipment fehlt, die Materialien werden gestellt. Und mit Voranmeldungen in Absprache sind natürlich auch eigene Projekte möglich. Das wird ab jetzt dann, ab nächster Woche, übernächster Woche jeden Dienstag stattfinden.
Hast du schon mal Siebdruck gemacht?
Ja, also einmal. Ich habe meine Bachelorarbeit außen bedruckt, mit Hilfe.
Also dann auch ein künstlerisches Exemplar abgegeben?
Ja.
Was drauf, was für ein Motiv?
Ein alter Stadtplan von Paris.
Und wie hast du das selber quasi ausgeschnitten oder? Das
ist eine sehr alte Karte, die ich im Internet gefunden habe und dann wurde die ein bisschen bearbeitet und dann ist das schwarz-weiß gewesen. Das kommt dann auf eine Folie und das kommt dann auf das Sieb und da streicht man dann die Farbe drüber. Genau. Es war sehr aufregend.
Und man kann es gut erkennen?
Ja, tatsächlich. Also es ist man kann sehr, sehr detaillierte Sachen machen. Ich war selber überrascht.
Aber Straßennamen sind nicht dabei.
Nee, aber das ist auch der alten Karte geschuldet.
Und was war das Thema deiner Bachelorarbeit?
Es ging um einen Roman von Ulbeck, Karte und Gebiet, und ein Gedicht von Charles Baudelaire. Es ging um Raumtheorie und also räumliche Strukturen in diesen Werken und die damit verbundene Subjektkonstitution.
Und die Karte hat da dann das verbindende Element.
Also wer den Roman kennt, der weiß, dass die Karte dazu passt, ja.
André, du schon mal Siebdruck gemacht?
Nein, ich hatte schon immer mal Lust, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Zugeguckt, beziehungsweise es war ja auch ein Siebdruckprojekt mit den Kindern aus der Schetthalle, also die geflüchteten Kinder. So habe ich es halt miterlebt. Die waren da mit Leidenschaft dabei, haben dann T-Shirts bedruckt und Jutebeutel und das war, glaube ich, für die Kinder war das sehr bereichernd.
Und jetzt jeden Dienstag ab übernächster Woche die offene Siebdruckwerkstatt und der Barbetrieb in der Schetthalle, damit da auch ein bisschen Laufkundschaft sozusagen oder ne, eine Regelmäßigkeit reinkommt. Ihr müsst euch halt auch erst wieder an den laufenden Betrieb gewöhnen, aber habt viele Ideen und Pläne, die auch dann sich die gipfeln werden im Generate Festival.
Genau, das Generate findet dieses Jahr wieder statt, vom 20. bis 22. Oktober. Nicht wieder wie 2015 in der Halle, weil dazu ist der Raum dort zu klein, aber es wird versucht, dieses Jahr das wieder breiter aufzustellen. Es gibt im Schlachthaus wieder ein Performance-Programm, das FabLab bietet Workshops an. Es gibt eine Ausstellung in der Kulturhalle und auch Performances im Löwenkino. Also man versucht wieder diese Dreigliedrigkeit aufzubauen mit Ausstellung, Performance, Workshops. Genau, und die Workshops und die Ausstellungen, auch die Dinge im Löwenkino laufen dann noch weiter bis zum 11. November. Also tatsächlich dann 3 Wochen Programm mit dem Höhepunkt eben 20. 22.
Ein Wochenende, nicht eine ganze Woche, aber halt auch wieder internationalen Festival und in verschiedenen Räumlichkeiten. Das ist ja wieder sehr großer Aufwand auch. Und die Suche nach entsprechend qualitätsvollen Beiträgen muss ja sicher auch bald losgehen, wenn es im Oktober Gäste da sein soll.
Ja, voll in der Vorbereitung und der Call geht auch bald raus, ja.
Was genau. Ja, und wir hatten einfach uns jetzt auch im Vorfeld überlegt, ob wir es wirklich wie die letzten Mal rein festivalartig gestalten wollen, also einfach eine Schau machen wollen oder es auf ein konkreteres Thema oder mit einer konkreteren Überschrift zu gestalten und insofern ist dann auch mehr zu kuratieren, aber wir sind jetzt eigentlich dann drauf gekommen, dass wir es bei Festivalcharakter vorläufig belassen wollen.
Ohne Motto?
Ja, also einfach eine, was heißt ohne Motto? Also eine aktuelle Schau von elektronischer Kunst, was ja unterschiedlichste Formen dann annehmen kann. Also eben gerade Performance-Geschichten, aber also auch mit Projektionen natürlich. Aber das ja auch Objekte dann sind, also hat man auch beim Generate 2015 gesehen, dass da waren einfach auch viele Objekte dabei, die in irgendeiner Form mit Elektronik oder Strom einfach funktioniert haben oder ihren Reiz natürlich daraus irgendwie gezogen haben. Und sich da ja auch dann für den Betrachter immer die Frage stellt, was produziert da jetzt eigentlich die Kunst dabei oder den Inhalt? Also ist es sozusagen der Mensch, der das konstruiert oder sich ausdenkt oder ist es eigentlich ja irgendwo auch praktisch die Elektrik, die da irgendwie funktioniert und vonstatten geht? Und dabei wollten wir einfach bleiben irgendwo, also so diese Neuheiten und Besonderheiten einfach zu zeigen.
Wie ist der Call dann angelegt, der Aufruf? Gibt es da irgendwelche Vorgaben, Kriterien, die da reinkommen?
Ja, es ist ein sehr ziemlich langes Formular, das die Leute ausfüllen müssen. Es geht um die persönlichen Angaben, und dann wird das Werk beschrieben, das Kunstwerk, mit Text, mit Bildern. Man kann Sachen hochladen, Videos. Es gibt, oder zur Künstlergruppe, das kommt ja immer drauf an. Es gibt auch Gruppenprojekte. So ganz praktische Sachen wie technische Anforderungen, können wir das überhaupt machen in den Räumlichkeiten, die uns zur Verfügung stehen? Und es gibt einen bestimmten Zeitraum, in dem man sich bewerben kann und dann wird das juriert und es wird eine Auswahl getroffen.
Wer sitzt da in der Jury? Seid ihr da auch dabei und worauf kommt es euch dann an?
Ja, also zunächst mal wird das natürlich im Vorstand besprochen, beziehungsweise jedes Vereinsmitglied, das sich im Planungskomitee sozusagen befindet, kann sich da auch einbringen. Für die Auswahl wird dann natürlich schon eine bestimmte Gruppe irgendwie bestellt oder trifft sich eine bestimmte kleinere Gruppe, wo dann jetzt, ich glaube 2015 waren einfach auch Externe noch mit dabei, also aus unterschiedlichen Bereichen, die dann dementsprechend ihren Eindruck davon wiedergeben und sagen, was sie an den Einzelsachen irgendwie interessant finden und bemerkenswert. Wir kooperieren da ja auch mit dem FabLab in Tübingen, wo es natürlich dann irgendwo die technische Seite ja dann auch noch irgendwie ein bisschen mehr im Vordergrund steht und das dementsprechend aber auch rauskommen soll einfach.
Worauf kommt es dir an, wenn du solche Sachen anguckst oder beim Festival auch dabei hast?
Also dem Festival an sich und an den Sachen, finde ich, gibt es verschiedene reizvolle Sachen. Also das, was wir vorhin schon besprochen haben, was auch mein persönliches Erlebnis so war, dass man einfach mit den Künstlern konkret in Kontakt treten kann oder man einfach nebeneinander steht und dann feststellt, ah, das ist ja der Künstler und man so ins Gespräch kommt. Und dann ganz allgemein gibt es eben, oder ich sage jetzt mal für meinen Geschmack, gute Sachen haben dann einfach verschiedene Ebenen und bringen einfach verschiedene Aspekte ans Tageslicht. Und es kommt eben, oder geht natürlich, wie gesagt, auch gerade um diese Frage, was produziert da sozusagen die Kunst oder wie wird die Kunst praktisch produziert und kommuniziert? Also wenn es eben über elektronische Geräte geht oder mit irgendeinem elektronischen Output.
Wenn es dann auch um künstliche Intelligenz geht oder so, wie seid ihr, habt ihr da irgendwie eine Position? Sprecht ihr, kann künstliche Intelligenz auch Kunst machen?
Wir hatten letztes Jahr einen singenden Roboter. Simgeschell. Also, es geht schon.
Und kann man das vergleichen oder auch auf eine Stufe stellen mit von Menschen gemachten?
Ja gut, also ich glaube, es kommt natürlich einfach auch stark auf den Betrachter, den Rezipienten an, einfach was der dann, wie der Betrachter es wahrnimmt und was er daraus sozusagen zieht. Ich glaube, ich kenne mich nicht umfassend aus, aber ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenz unbedingt das produzieren kann, was wir als Kunst wahrnehmen oder bezeichnen, aber klar stellt sich die Frage, wo dann irgendwann der Unterschied liegt. Also es gibt sicher so einen Moment oder so einen Punkt, wo man das als Betrachter nicht mehr genau unterscheiden kann. Hat es jetzt nur ein Computer oder eine Maschine produziert oder steht dahinter noch die Idee und das Wissen von einem Menschen?
Da kann man dann auch ins Philosophieren kommen.
Klar, genau. Und darum geht es uns ja auch, da irgendwo so einen Diskussionsansatz oder einfach eine Frage aufzuwerfen.
Was wünscht ihr euch für die Chat-Halle? Wo seht ihr Bedarf?
Also für die nähere Zukunft wünsche ich mir einfach, also klar natürlich, dass dann der 7.7. und 8.7., dass das ein guter Start wird und dass wir einfach uns wieder ein bisschen einleben und ein bisschen Publikum haben. Aber klar, also die endgültige Raumfrage, das wird sich noch eine Weile ziehen. Und da muss man, glaube ich, auch realistisch sein, dass das sich jetzt nicht Ende des Jahres abschließend gelöst haben wird, sondern dass sich das noch bis ins kommende Jahr auf jeden Fall reinzieht. Das war uns irgendwo bewusst, dass sich das lang zieht, aber es zehrt natürlich irgendwo. Also je einfacher und schneller ist, wir wieder richtig in der Chat-Halle sind, umso besser.
Wo siehst du die Chat-Halle in 5 Jahren?
Also ich muss André recht geben, in dem, was er gesagt hat. Jetzt ganz explizit auf die nächste Zeit gesehen, wünsche ich mir, dass wir uns wieder in dem Teil der Chat-Halle einleben können, etablieren können und Leute wieder zu uns kommen und man da einfach eine Regelmäßigkeit schafft. Wir sind wieder da, ihr seid alle herzlich willkommen, kommt einfach vorbei. Auf längere Sicht würde ich mir natürlich auch wünschen, dass man die ganze Halle wieder zur Verfügung hat und dann in 5 Jahren es natürlich ein großes Generate in der Halle gibt, ganz klar.
Und auch wenn du jetzt wegziehen wirst aus Tübingen, wie wirst du den Kontakt halten?
Also Mitglied werde ich auf jeden Fall bleiben und dann sieht man, was man aus der Ferne tun kann.
Ich wünsche euch viel Erfolg bei allen Projekten. Jetzt erstmal bei der Wiedereröffnung. Was gibt's alles noch zu tun? Bis nächsten Freitag, eine Woche.
viel. Es wurde gestrichen, es wurden Steinwände gebaut, es braucht noch eine Bar, muss wieder ganz von vorne anfangen.
Aber es wird funktionieren. Am Freitag ist Eröffnung, da kommen die Leute und die Bilder hängen.
Genau, dann geht's los.
Danke André, danke Judith, schön, dass ihr da wart. Toi, toi, toi für die Chat-Halle und Grüße an das ganze Team.